Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Hi, ich bin Parshat.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
Moin, ich wünsche euch eine wunderschöne Podcast-Zeit. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Ja, und bevor sie behandeln können, müssen sie ja erstmal eine Ausbildung machen oder studieren. Ja, und da verdient man nicht ganz so viel und braucht Jobs. Deshalb reden wir heute über medizinische Nebenjobs. Bei mir ist der frisch gebackene Arzt David Brasser aus Witten. Ich grüße dich.
Ja, hallo lieber Ralf. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf bei dir in deinem Format. Und ja, bin mal gespannt, was der Tag so bringt.
Ja, den ganzen Tag werden wir jetzt nicht reden. Wir versuchen das so auf so eine halbe Stunde vielleicht hinzukriegen. Was bist du jetzt für ein Arzt und wie lange hast du studiert?
Also unser Studium dauert relativ lang. Deswegen auch die Geschichte mit den Nebenjobs, weil... ein langes Studium ist auch meistens ein teures Studium und die Leute fragen mal, ja, bist du denn jetzt irgendwie Allgemeinmediziner, machst du jetzt bald die Hausarztpraxis bei uns um die Ecke auf?
Wann steht denn jetzt endlich mal dein Porsche vor der Zahnarztpraxis, David?
Genau, Zahnarzt ist auch nochmal so eine Sache, das dürfen wir tatsächlich auch nicht machen, ist auch ein eigener Arzt, quasi ein eigenes Studium. Aber man ist erstmal quasi unausgerichteter Arzt und muss sich dann nochmal spezialisieren. Und das dauert dann auch nochmal.
Das ist aber auch ein gutes Schild zu einer Praxis. Unausgerichteter Arzt. Und alles, da gehe ich mal lieber nicht hin.
Genau, Arzt für alles. Ja, und viele überbrücken dann halt auch nochmal die Zeit mit Nebenjobs. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Da kann man alle möglichen Sachen machen. Manche sind bei der Blutabnahme, manche nehmen bei der Polizei Leuten, die Drogen genommen haben, Blut ab oder machen die Leichenschau. Also man kann einige Sachen auch direkt nach dem Studium machen, ohne sich zu spezialisieren, aber so richtig die Special-Sachen, das darf man dann erst später machen, wenn man weiter ist.
Du hast dann auch schon während deines Medizinstudiums echt viel gemacht im medizinischen Bereich, hast dich da von A bis Z durchgejobbt, darüber reden wir heute. Nun hat aber auch dein Medizinstudium irgendwie eine Runde länger gedauert, ne? Also 7 Jahre hast du jetzt studiert, das ist ja auch trotzdem schon mal für ein Medizinstudium auch nochmal eine Ansage. Hast du eine extra Runde gedreht oder wieso hat das so lange gedauert?
Ja, es kam natürlich dann die Corona-Zeit, ne? Und hinzu kommt auch noch, bei uns ist es ja immer so, man sagt ja auch immer so metaphorisch der Herr Doktor, auch in Deutschland, ne? Viele, gerade die Älteren, ne? Und da habe ich mir dann auch eine Auszeit genommen und mich ein bisschen mit der Doktorarbeit beschäftigt und die schon mal angefangen. Das läuft jetzt seit 2019 und da habe ich ganz viel mit netteren, älteren Herren, die urologische OPs bekommen haben, beschäftigt und Riechtests mit denen gemacht, in meinem Fall.
Okay. Und was möchtest du dann später für ein Arzt sein?
Also momentan möchte ich, das verändert sich ja auch immer relativ dynamisch, hat sich auch bei mir mehrmals geändert im Studium, möchte ich Anästhesist werden. Und da mit dran hängt dann auch nochmal so Notfallmedizin, Intensivmedizin. Später kann man sich dann auch noch in diverse andere Bereiche spezialisieren. Und das andere, man hat es gerade vielleicht schon ein bisschen rausgehört, wäre halt HNO. Das ist nochmal so der Plan B, falls ich erkenne, das spricht mich mehr an, ne?
Und dann bist du auch ehemaliger Unfallversicherungsmitarbeiter.
Genau, das habe ich tatsächlich direkt nach meinem Abitur in ein Jahr gemacht. Und ich dachte mir, das ist schön, das ist so ein duales Studium und man hat viel Verantwortung, ne? Also die Unfallversicherung, das ist ja, wenn Leute auf der Arbeit umknicken zum Beispiel oder wenn die besonders viele hautätzende Sachen verwenden und dann eine Berufskrankheit bekommen, das alles fällt unter Unfallversicherung. Da habe ich auch ein paar ganz interessante Sachen in der Ausbildung. Da muss man nämlich immer gucken, ist das jetzt wirklich ein Unfall gewesen oder bleibt die Person eventuell darauf sitzen, auf ihrem Problem?
Versicherungsinspektor David hat schon wieder Lug und Trug hier festgemacht.
Genau, also es ist tatsächlich so ein bisschen die sehr deutsche Variante von Sherlock Holmes. Die Unfallversicherung.
Sherlock Holmes mit Aktenordner.
Genau. Die haut ja auch nicht mal so eben so eine Rente raus, ne? Wenn du teilweise 40 Jahre eine Rente bekommst, ne? Da muss man schon mal genau nachhören. Und eine ganz interessante Geschichte, die wollte ich hier auch erzählen, ist, man hat da auch immer so Übungsfälle. Und wir hatten einen Fall, da ging es um einen Palatschinken. Ich weiß nicht, Ralf, ob du schon mal was von einem Palatschinken gehört hast.
Das zum Essen auf jeden Fall jetzt, ja?
Genau, also bei uns im Ruhrgebiet kennt man eher nur so Pfannkuchen und so. Und Palatschinken ist quasi wie auch Pfannkuchen-Unterkategorie mit Nüssen allerdings so. Und da ging es jetzt um einen Mann, der auf der Arbeit, auf dem Geschäftsessen sich ein Palatschinken bestellt hat. Was man aber nicht wusste, ist, dass er eine Allergie gegen Nüsse hat. Und da sind meines Wissens, glaube ich, irgendwie Haselnüsse drin. Und der Mann hat tatsächlich einen anaphylaktischen Schock bekommen und ist dann erstickt an seinem Palatschinken. Jetzt war halt die Frage für die Hinterbliebenen auch, ist das ein Arbeitsunfall, dass der Mann auf seinem Geschäftsessen da am Palatschinken erstickt ist? Und ja, das wurde immer heiß diskutiert. Ich glaube, letztendlich ist es immer so eine Einzelfallentscheidung auch, aber ich glaube, in seinem Fall war es sogar ein Arbeitsunfall. Aber vielleicht, wen es interessiert, kann man sicherlich nochmal nachlesen. Ja, und wie gesagt, das ist halt ein sehr juristischer Job gewesen, den ich da gemacht habe. Und man hat auch so ein bisschen Schnittmengen mit der Medizin gehabt. Und da habe ich mir gesagt, eigentlich möchte ich mich nicht immer auf irgendwelche anderen Gutachter verlassen, die wirklich Medizin studiert haben und wirklich Ahnung von dem Medizinischen haben. Und ich bin eigentlich nur so der Sherlock im Hintergrund, der sich ein bisschen mit Jura auskennt und das alles gesamt beurteilt und dann vergütet, sage ich mal. Und da habe ich angefangen, Medizin zu studieren. In Bochum war das.
Ich notiere mir auch mal ganz kurz hier, ab sofort alles immer als Geschäftsessen mit Spesen deklarieren. Es ist besser für die Hinterbliebenen.
Genau. Es gibt ja tatsächlich auch so ein paar Tricks, die man dann über die Zeit lernt. Es ist manchmal einfach so eine Sache, wie man es etikettiert, kann ich nur so verraten.
Ich bin gespannt, was du alles zu berichten hast, was für kuriose, bizarre, merkwürdige und lustige Geschichten du bei deinen zahlreichen medizinischen Studentenjobs so im Laufe der letzten Jahre erlebt hast. Wir reden heute über einen Herzinfarkt im Swingerclub, Chemieunfälle im Labor und schimmelnden Leichen. Ich bin gespannt. Ja, wie hast du dich eigentlich bei Notaufnahme gemeldet, David?
Ja, also ich habe dir eine E-Mail geschrieben und das war auch eine ganz lustige Geschichte, weil du irgendwie immer von meinem Mail-Provider geblockt wurdest.
Kannst mal sehen. Ich darf einfach nicht antworten.
Und dann wurde mir das vermittelt von meiner Uni tatsächlich. Und
ja, auch ganz deutsch. Dann habe ich tatsächlich bei der Uni angerufen bei dir und dann habe ich gemeint, hier, der wollte sich bei uns melden, bei Podever, der möchte mitmachen im Podcast und dann hat die Sekretariatsfrau gesagt, ja, da können wir nichts machen. Doch, einfach ihm Bescheid sagen, wir melden uns zurück, würden gerne mal ein Vorgespräch machen und so. Einfach mal fragen, ob er dann anrufen möchte. Hier wäre die Nummer, nee, das darf sie aus Datenschutzgründen nicht weitergeben. Ich so, hä? Aber der will doch was von uns, der Bub. Und er kriegt dann ja auch unsere Nummer und nee, Aber vielen lieben Dank an die Pressefrau, die sich beherzt der Sache angenommen hat und dann auch den Kontakt am Ende herstellen konnte. Aber das deutsche Datenschutzsystem, das ist wirklich sehr hart und sehr bürokratisch und beinahe hätten wir nicht miteinander sprechen können, David.
Genau, also wir sind eine sehr sichere Uni geworden nach diversen Hackerangriffen die letzten Jahre.
Da passiert nichts mehr mit Kontakten in der nächsten Zeit, das kann man vergessen. Ja, wenn ihr euch auch melden wollt mit euren lustigen Geschichten, dann macht das wie David, vielleicht einfach den Ralf-Blocker rausnehmen, das ist ganz hilfreich. Und dann schickt eine E-Mail an notaufnahme@podever.de oder haut mich bei Instagram an oder schickt eine Brieftaube, alles ist möglich. So, was machen wir jetzt als erstes? Über welchen Studentenjob im Laufe deiner ganzen Jahre, wo du jetzt studiert hast, was machen wir zum Start?
Fangen wir mal mit dem Studium an, genau. Also es gibt ja, sage ich mal, viele Sachen, die man auch verpflichtend machen muss in unserem Studium. Und über die 6, 7 Jahre kommt dann auch einiges zusammen.
Die Praktika.
Genau, die Praktika. Und die Kollegin hatte ja auch schon viel von Leichen erzählt. Da wollte ich vielleicht mal zum Einstieg auch eine Geschichte von einer Leiche bei uns erzählen, von unserer persönlichen Leiche.
Dann grüßen wir an dieser Stelle ganz lieb die Medizinstudentin Ina. Die Folge Leichenstarre in Lübeck könnt ihr euch mal anhören. Da gibt es dann sehr interessante Geschichten aus der Pathologie. So, und jetzt kommst du auch damit.
Genau, also bei uns an der Uni war es so, dass man diese Leichen halt, nachdem sie dann konserviert sind, uns dann auch als Studenten freigegeben hat. Das passiert immer bei uns relativ weit am Anfang des Medizinstudiums und die sind dann da 2 Jahre in ihrer Konservierungsflüssigkeit gewesen mit Formalin. Das ist ein ziemlich aggressives und krebserregendes Zeug und also sehr giftig im Prinzip. Dadurch konserviert es wahrscheinlich auch so gut. Und bei uns an der Uni war es halt so, dass wir dadurch auch immer reduzierte Kapazitäten hatten. Also man stand da sehr dicht gedrängt an den wenigen Tischen, die quasi ihre Zulassung hatten. Und manchmal mit 8, 9 Leuten. Und ja, da hatte ich einen Kommilitonen, der an einem der Tische immer stand. Und dieser Kommilitone hatte halt die Besonderheit, dass er kleinwüchsig ist. Und der hatte eine relativ strenge Dozentin erwischt. Und dann kam die Dozentin in den Saal reingestürmt und fragte, ja, wo ist denn der Herr so und so? Und dann kam es plötzlich zwischen den Beinen der Leiche entgegengeschallt. Ja, hier, ich präpariere gerade die Schabenlippen. Und da mussten wir natürlich alle sehr lachen in dem Moment.
Warum musste denn der ausgerechnet immer da stehen mit seiner kleinen Größe?
Ja, also jeder hat da irgendwie so seinen eigenen Bereich abonniert gehabt. Es war vielleicht auch dieser versteckte Humor unserer Dozentin.
Toll, monatelang immer nur an den Schabenlippen hängen. Mit der Nase dran.
Genau. Quasi mit der Nase darauf gestoßen worden.
Hat nicht mal einer von euch anderen Studenten, ihr steht da jetzt alle rum an der Leiche, ne? Einer beim Kopf, eine beim Arm, keine Ahnung, wie viel da rumstehen, wie viel seid ihr da? 4, 5, 6?
Ja, also wie gesagt, wir waren gerne mal so 8, 9 Leute, ne?
Ja, und also alle stehen da jetzt so rum. Und dann ist nicht mal einmal jemand da, der dann sagt, komm, wir tauschen mal durch. Jetzt kannst du mal beim Popo stehen. Dreh dich mal auf die andere Seite.
Das.
Nein, ich meine nur, da kann man doch, immer wieder ist der Arme genau da dran.
Ja, vielleicht hat er sich nicht so mit uns gut gestellt gehabt. Ne? Aber es waren halt auch andere harte Jobs dabei. Manche hatten auch relativ adipöse Leichen erwischt, also die zu ihren Lebzeiten sehr gut gelebt hatten. Und die sah man dann immer nur, wie sie halt mit Beuteln, die wirklich bis zum Rand voll mit Fettmasse waren, rauskamen aus dem Prepser und die rausgeschleppt haben.
Und wo kommt das Fett dann hin? Einfach anzünden im Hof?
Ich glaube, das kommt in so spezielle Mülltonnen und wird dann irgendwie verbrannt. Also
die Fetttonne.
Genau, die Fetttonne.
Nein, das dürfen wir nicht so laut sagen. Ja, gerade Baden-Württemberg ist bei der Mülltrennung ganz scharf. Oh, geil, Fetttonne. Dann schreiben wir bald für jeden eine Fetttonne verpflichten.
Wie gut, dass wir hier in NRW sind, im Ruhrgebiet. Und das ein bisschen.
Ja, da ist alles egal. In NRW gibt es genau. Nur eine Tonne für alles. Ja.
Wir können damit gar nichts anfangen mit diesen verschiedenen Farben und so weiter.
Genau. In NRW heißt Mülltrennung, ich trenne mich vom Müll. Das ist auch gut.
Genau. Bio gibt's und dann den ganzen Rest quasi. Ne? Was halt auch nochmal eine Besonderheit war, dadurch, dass die Leichen so lange konserviert wurden, waren nicht immer alle so perfekt zu konservieren. Die Flüssigkeit muss ja überall hinkommen und da kann es durchaus dann auch mal geschehen, dass die Leiche dann von innen heraus verschimmelt und einen plötzlich so ein pelziges etwas mitten aus der Leiche entgegenlacht. Ne? Das,
also das ist wie, wenn man feststellt, ach Gott, der Marmorkuchen, der liegt schon seit 19 Monaten da hinten in der Ecke, hinter diesem ganzen Brötchenaufbewahrungsbereich, ist da hingerutscht. So ist das dann auch bei Leichen.
Genau, in allen Formen und Farben sieht man den Schimmel dann da.
Und weil halt ein Student oder eine Studentin nicht richtig dieses Konservierungstuch darüber gelegt hat. Das sind doch so Tücher, glaube ich, wo die so eingewickelt werden. Ne?
Ja, genau. Und die liegen tatsächlich aber vorher in so einem Tank. Es gibt sogar einen eigenen Beruf, der Präparator, die Präparatorin, und die sind darauf spezialisiert, dass sie das möglichst perfekt wirklich machen und möglichst alle Körperteile gut erhalten werden.
Und das ist dann so ein Montags-Leichen-Präparationsvorgang gewesen, oder? Noch ein bisschen müde vom Wochenende und
genau.
Dann wird da halt einfach mal der Arm freigelassen und schon sagen sich alle Keime und Bakterien, juhu!
Die Person hatte vielleicht auch noch irgendeinen Nebenjob und war dann verschlafen, als übermüdet zu ihrer Leiche gekommen ist.
Also wie oft ist das dann so passiert, dass da schimmelige Leichen lagen?
Ja, also ich würde sagen vereinzelt. Und die Leichen im Großen und Ganzen waren ja auch immer ganz schick. Aber das kann schon mal sein, dass das Leintuch dann nicht die ganze Leiche abgedeckt hat. Man musste auch mal penibel darauf achten, dass man die Leiche dann am Ende abgedeckt hat mit diesem Tuch. Das lag dann in der Flüssigkeit. Und mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert, ich hatte auch so weiße Schuhe aus Stoff, dass mir dann aus Versehen so ein Bröckchen Leiche auf meinen Fuß drauf getropft ist. Und das führt mich zu der nächsten Geschichte. Also dieses Konservierungszeug hat auch die Eigenschaft, dass es extrem vergilbt. Und in der, im medizinischen Bereich ist es ja immer üblich, dass man weiße Kleidung trägt. Bei uns war das auch so, dass wir dann so eine Art Laborkittel immer hatten. Und diesen Laborkittel, im Laufe der Zeit nahm der dann immer neue Gelbstufen quasi an. Und als Student ist es bei mir auch so, ich habe keine eigene Waschmaschine, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und am Ende des Semesters wollte man natürlich, bevor es dann wieder neu losgeht.
Mama, Papa, könnt ihr ein bisschen Leiche rauswaschen?
Genau.
Ich habe da wieder was mitgebracht.
Das wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen bei meinen Eltern. Deswegen dachte ich mir, bringst du doch mal deinen Kittel in die nächstgelegene Wäscherei. Die machen das professionell und der Kittel sieht dann aus wie neu. Und dann hatte ich meinen Kittel zu der Wäscherei gebracht. Und das sind ja Experten, wie gesagt. Also die Dame guckte schon so skeptisch und fragte dann, warum ist denn der Kittel so gelb? Haben Sie den schon so gekauft? Also was machen Sie damit? Und dann meinte ich, ja, also ich habe damit schon Leichen rumgeschnibbelt. Ne? Und man sah dann wirklich im Gesicht dieser Frau die Ekelreaktion und die Dame hatte dann tatsächlich eine Pinzette unter ihrem Tisch liegen und kam mit dieser Pinzette, nahm mir den Kittel ab und meinte, ja, beim nächsten Mal versuchen Sie es aber doch bei Ihren Eltern dann bitte, ja?
Ja, und ganz wichtig, du musst dann natürlich auch sagen, nicht bleichen, entleichen.
Genau, die Entleichungsexpertin. Schön, ja.
Ja, normalerweise hat man wahrscheinlich auch mehrere Kittel oder man holt sich einfach einen neuen, aber das ist eben im Studentenleben nicht so einfach und kostet eben auch Geld. Deswegen muss man eben noch ein bisschen lange Leiche an sich kleben lassen.
Genau, also bei uns der Tauschmarkt floriert natürlich auch und deswegen werden auch gern Kittel und diese Skalpelle und was man nicht alles beim Prep-Kurs dann hat, untereinander getauscht und können dann tatsächlich mehrere Generationen überleben.
Wer hatte weniger Fett an seiner Schürze kleben? Bitte melden, ich tausche gerne. Und ehe ich heute Nacht in meinem Bett hochschrecke und auf einmal dann rufe, warum hast du ihn nicht gefragt? Es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Du hast in einem Nebensatz gesagt, dir ist ein bisschen Leichenbröckel auf deinen Schuh gefallen. Also was um alles in der Welt ist da drauf gekleckert? Ist deine Nase abgefallen, ein kleiner Finger? Oder was fällt denn so runter vom Leichentisch?
Oh, ich glaube, es sah so aus wie ein Hautfetzen. Aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Es kann von überall kommen. Vielleicht war es auch irgendeine Innerei oder sowas. Aber meistens...
Oh, du bist dann später noch mal ein bisschen unterwegs mit deinen Freunden und dann sagt dann ein Kumpel zu dir, du, ich glaube, der klebt noch ein Auge an deiner Sohle.
Genau, also den Schuh konnte ich dann leider aber nicht mehr in der Wäscherei abgeben.
Warum hast du auch einen weißen Schuh mitgenommen beim Präparieren?
Ja, ich dachte, also bei uns war das auch immer im Chemiepraktikum so, dass man extra keine Handschuhe tragen durfte, weil man dann halt besser sehen konnte, wenn die Chemikalie irgendwie daneben getropft ist. Und so ähnlich dachte ich mir das auch mit meinen weißen Klamotten, dass man dann vielleicht besser sieht, wenn ich irgendwelche Leichenteile an mir habe. Ja, genau.
Du hattest eben das Chemielabor erwähnt, dass du da warst. Was ist denn dort passiert bei deinen medizinischen Studentenjobs?
Genau, also bei uns ist es auch so, dass man allerhand naturwissenschaftliche Sachen am Anfang machen muss. Also es ist noch sehr weit wirklich von der Praxis entfernt. Und dann ist es halt so, wie auch bei den Kollegen aus der Biologie und Chemie, dass man sehr viel so Chemieexperimente machen muss. Und es ist halt so, am Anfang des Semesters bekommt man immer so einen kleinen Baukasten mit ganz vielen Reagenzgläsern drin und die sind natürlich auch auf Hochglanz poliert. Und wie bei einer Bibliothek zum Beispiel auch, ist die Erwartungshaltung natürlich, dass am letzten Tag dann alles vollständig und auch perfekt gereinigt zurückkommt. Und bei uns war das auch so, das war dann der Hintergrund, warum meine Kommilitonen danach nicht mehr mit mir in einer Gruppe zusammenarbeiten wollten, dass wir schon alle Experimente fertig hatten tatsächlich. Also das hat sehr gut funktioniert und wir wollten gerade noch so den letzten Schliff unseren Reagenzgläsern geben und dann standen die halt in der Spüle bei uns. Jeder hat so einen eigenen kleinen Bereich mit einer Spüle und einem Abzug und allem. Und dann hatte ich aber entdeckt, dass über unserer Spüle so ein Topf stand. Der stand da einfach rum. Ich wusste auch nicht, was dieser Topf da machte. Weiß ich bis heute nicht. Und ich wollte halt nochmal gucken, ob vielleicht irgendwas noch in diesem Topf drin ist, was wir jetzt vergessen haben oder was irgendjemand da hingestellt hatte. Und in dem schwappt es mir entgegen. Und es war einfach so eine braune, ölige Flüssigkeit, die sich dann über unsere gesamten Reagenzgläser verteilte und wenn man ein bisschen...
Auf einmal alles voll oder wie?
Genau, also es war wirklich, es hatte sich 1:1 auf alle Reagenzgläser verteilt und wenn man sich so ein bisschen dann auskannte, weiß man halt auch gerade diese fettigen Sachen, die kriegt man einfach ganz schwer ab. Also wir haben dann tatsächlich noch eine Stunde mehr schrubben müssen und alles und es sah natürlich nicht mehr so schön wie vorher aus, aber was auch immer man sich mit diesem Topf gedacht hatte.
Lieblingskollege. Und du hast wahrscheinlich ein Langzeitexperiment, was schon seit 24 Jahren läuft, mal eben zunichte gemacht, weil du diesen Deckel abgenommen hast.
Genau. Das war vielleicht auch wieder zur Konservierung von irgendwas oder so. Aber
ja. Hast du noch irgendwas verbauert im Chemielabor?
Ja, also tatsächlich war es auch so, dass wir dann immer mit so ganz feinen Hochleistungspinzetten Sachen in genau der perfekten Menge in unsere Reagenzien reingegeben haben. Und teilweise, ich erzählte es ja gerade schon, man nutzt auch keine Handschuhe, nutzt man dann auch Säuren und Laugen. Und die können sehr, sehr aggressiv auch sein, gerade was die Haut angeht. Und der Kommilitone hatte dann in seinem großen Vertrauen das Reagenzglas angenommen. Und ich habe so ein bisschen schwungvoll halt mit der Pipette eine ordentliche Dosis aus dem Auge gepeilt reingegeben in das Reagenzglas. Und leider aber lief so ein kleines Tröpfchen wirklich an dem Reagenzglas entlang und perlte dann an der Seite ab. Und der Kommilitone guckte mich nur ganz schockiert an und versuchte noch irgendwie umzugreifen, schaffte es aber nicht mehr wirklich. Und dieses Tröpfchen Säure tropfte dann ganz langsam seinen Finger entlang. Und der Kommilitone hatte mir dann später, ich glaube, das war 1,5 Jahre danach, nochmal so den Finger gezeigt. Man konnte tatsächlich noch original diese Spur von dem Säure-Tropfen nachvollziehen an seinem Finger, ja. Das war.
Tat das nicht richtig weh? War das nicht gleich ätzend und es gab so Rauch und stelle ich mir so dramatisch vor?
Tatsächlich nicht. Also es gab auch 1-2 Mal wirklich Fälle, wo dann irgendwas explodiert ist und es geraucht hat, aber zum Glück nicht bei uns.
Mein alter Chemielehrer hätte dann gesagt, wenn man jetzt diese Substanz mit dieser Substanz mischt, zack, dann gibt's wieder Butterkuchen. Das gibt's bei jeder norddeutschen Beerdigung.
Sehr gut.
Immerhin hast du ihm das nicht ins Auge geschnippt.
Nee, genau. Er hatte zum Glück auch eine Brille. Genau.
Also Schutzbrillen durftet ihr aber aufsetzen da, oder?
Auf jeden Fall. Und Brillenträger sind da in der Chemie, glaube ich, auch echt im Vorteil. Das habe ich dann auch später im OP häufig gemerkt. Wenn dann so kleine Knochenbröckchen durch die Gegend fliegen oder sowas, dann das weiß man nicht mal vorher. Und da ist schon...
Jahre später hörst du dann auch, dass ihr einfach nur einen ziemlich fiesen Chef hattet, der einfach das nicht wollte, dass ihr Handschuhe tragt, damit sowas passiert, ja.
Ja.
Irgendwie schon komisch, keine Handschuhe anziehen im Chemielabor, oder?
Das stimmt. Also ich hab's auch.
Jetzt, wo du drüber nachdenkst, ne, wo der Podcast-Onkel das mal in den Raum wirft.
Das fällt mir wie Schuppen von den Augen. Aber wenn, haben sie auf jeden Fall das Späßchen auch mit den Studierenden nach uns noch weitergeführt. Das beruhigt mich ja ein bisschen und man hört ja auch immer wieder danach so die Geschichten, ne? Generationen nach einem, ja.
Wo hat es dich noch hin verschlagen bei deinen Studentenjobs?
Genau, also über das Studium verteilt hat man ja allerhand auch so Pflichtpraktika und sowas und am Ende muss man noch ein Jahr praktisch arbeiten. Und im Laufe der Zeit hat es mich dann auf eine Intensivstation verschlagen und diese Intensivstation war halt spezialisiert auf Patienten, die halt sehr starke Herzprobleme hatten und nur wirklich die kranksten Patienten landen halt auch in der Herzchirurgie. Das sind nochmal die Top 10%, sage ich mal, der kränksten Patienten. Und dieser Patient, um den es jetzt gehen soll, war quasi vorher auf nicht ganz normalem Wege aufgefallen, weil dieser Patient im Swingerclub plötzlich gemerkt hatte, dass ihm komisch wurde. Also er war da mitten zu Gange und dann merkte er, wie ihm eng in der Brust wurde und dann wurde auch schon relativ schnell der Rettungsdienst alarmiert. Das ist das, was man noch im Nachhinein rekonstruieren konnte.
Herzinfarkt im Swingerclub.
Ganz genau.
Es ist ja auch würde mich natürlich dabei interessieren, wobei ist das passiert? Ah, 15.30 Uhr, Freitagabend, Pilz-Happy Hour im Swingerclub und dann zu viel davon getrunken und dann zu viel danach gemacht. Weißt du das? Wobei blieb die Pumpe stehen?
Man weiß es nicht mehr so genau, aber vielleicht lag es auch daran, im Swingerclub werden ja auch gerne mal die kleinen blauen Pillchen eingenommen, um dann auch Leistung zu erbringen, vielleicht danach.
Ja, du kennst dich gut aus, David. Merkst du schon, ja?
Genau.
Oder keine Ahnung, es ist so ein Maskending gewesen und dann verrutschte da auf einmal eine Maske und auf einmal, ah, wer ist denn das?
Genau, oder zu viele Wechsel, man weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Ein Moment, ich wechsle mal eben. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir halten fest, der Gute ist umgekippt im Swingerclub.
Genau, und es war tatsächlich...
Wieder eine Lanze brechen für die Jungs und Mädels, die dann wieder mit dem Rettungswagen dahin mussten. Und die haben es nicht am einfachsten.
Genau, vielleicht hören wir da ja nochmal irgendwann die andere Seite der Geschichte, wer weiß.
Ja, bitte melden, also wenn ihr Geschichten habt, wie wir mussten in den Puff, in den Swingerclub... Oder, sehr gerne her damit, meldet euch, schickt eine Mail an notaufnahme@podever.de. Ja, dann ist das vielleicht mal die Rotlichtfolge. Ich weiß noch schon die Überschrift, ja. Blaulicht im Rotlicht. Wegen dieses Titels möchte ich jetzt schon diese Notaufnahmefolge machen. Meldet euch bitte mit den ganzen Rotlichtgeschichten, die da lustig passiert sind. Aber jetzt hören wir nochmal den Swingerclub Herzinfarktmann.
Die Situation, die ich dann vorgefunden hatte, war dann halt eben dieser Mann auf der Intensivstation, nachdem er seine Herz-OP bekommen hatte. Ich denke mal, irgendein Bypass oder vielleicht auch eine Herzklappen-OP. Jedenfalls lag er da auf der Station und kurz nach der OP ist natürlich das Risiko auch relativ hoch in dieser fremden Umgebung. Das sind ja auch ältere Menschen häufig, dass dann so ein Delir quasi auftritt. Also so ein vorübergehender Verwirrtheitszustand, sage ich mal. Und das ist natürlich auch für das Personal nicht immer so ganz ungefährlich. Also die Patienten sind da ja, wer weiß, wie verkabelt. In dem Fall von dem Patienten war es auch so, dass er noch so eine quasi Art Herzunterstützungsballon in seinem großen Hauptgefäß hatte, was das Herz halt bei der Arbeit unterstützen sollte. Und diese diversen Kabel und Monitoring-Sachen, die steckten halt in dem Patienten und am Patienten. Und plötzlich hatte der Patient aber den Eindruck, dass er hier festgehalten wurde. Also, dass irgendjemand ihn hier eingesperrt hatte und dass das auch alles gar kein Krankenhaus war, sondern ja, irgendwas. Also, er wusste es selber auch nicht. Und der Patient hat dann Panik bekommen. Und als dann die Ärzte und Pfleger kommen wollten und ihn beruhigen wollten, riss dann der Patient wirklich alle Kabel aus seinem Körper, auch diesen Ballon unter anderem. Da hat er noch relativ Glück, dass der Ballon dabei heile geblieben ist, weil ja, da sind natürlich auch wieder giftige Sachen in dem Ballon und es ist ja auch ein sehr, sehr großes Gefäß, was nicht immer von selbst zum Stillstand kommt beim Bluten. Das war schon mal das erste Problem und dann hatte...
Also wenn das Ding geplatzt wäre, dann hätte es sich generell ausgeswingert.
Genau, das kann man wirklich so sagen. Das wäre der letzte Swingeraufenthalt gewesen davor dann auf jeden Fall. Naja, der Patient hatte auf jeden Fall Glück. Blutenderweise riss er dann aber noch eine von diesen großen Schubladen, also auf der Intensivstation haben die ja wirklich gigantische Medikamentenschubladen, riss die dann aus seinem Schrank raus und fing an, mit dieser Schublade um sich zu schlagen. Und die arme Intensivstationsärztin, das ist so eine nette Dame, ich sag mal 1,50 Meter groß, relativ zierlich, die kam ihm dann in den Weg und kriegte diese Schublade voll vor die Stirn. Und ich habe dann das Ergebnis ein paar Tage später, als sie dann wieder zur Arbeit kam, gesehen. Und es war wirklich ein ziemlich ordentliches Hörnchen, was er ihr verpasst hat.
Ist ja auch, also da will man mal helfen und dann kriegt man voll auf die Omme. Delir kann alles mit einem machen, aber natürlich trotzdem ätzend. Also da muss man permanent aufpassen. Du hast ja am Anfang der Folge erzählt, du könntest dir jetzt vorstellen, nach deinem ganzen Medizinstudium, dass du jetzt Arzt in der Anästhesie wirst. Da hast du ja vor allem die ganzen Delir-Patienten und Patientinnen vor der Nase. Also Obacht!
Genau, das ist ein sehr spezielles Patientengut und man muss erstmal zu denen durchdringen. Ne? Jedenfalls versuchten dann auch die Pfleger von der Station und das verbliebene ärztliche Personal ihn zu beruhigen. Und er hing da an seinem Telefon und wollte seine Frau anrufen, um sich da zu versichern, dass er hier wirklich gegen seinen Willen festgehalten wurde. Dann war die Frau aber nicht erreichbar, weshalb er dann die Polizei angerufen hat. Und während er quasi in der Leitung hing, pirschte sich dann jemand vom Personal mit einer Spritze mit Beruhigungsmittel ran und schaffte es dann auch, ihm das passend zu injizieren, sage ich mal, während er noch mit der Polizei dann am Reden war und man hörte halt so am Hörer, wie er dann so langsam wegschlummerte, noch im Gespräch, und dann übernahm halt jemand von dem Personal und meinte, ja, der Patient ist jetzt gerade eingeschlafen, Sie können gleich vorbeikommen und den wieder in Augenschein nehmen.
Das, genau. Das müssen die ja schon nochmal machen, ne? Weil am Ende war doch das Entführungsopfer am Telefon.
Richtig, genau. Man weiß ja nie, wie es dann da vor Ort aussieht, aber ein paar Minuten muss man der Polizei dann doch geben, dass sie.
Wir haben es ja auch schon öfter hier in diesem Podcast gehört, dass das ziemlich oft passiert, dass dann Menschen genau nach so einer OP noch im Halbdelirium eben dann bei der Polizei anrufen und die das dann schon kennen auch. Und dieser spezielle Swingerclub-Delir-Patient, der ging euch dann aber auch noch eine gewisse Zeit weiter auf den Wecker.
Also auch wenn er den Zug von diesem Ballon quasi sehr gut überlebt hatte, ist er dann doch noch eine ganze Weile zu Gast geblieben. Und auf der Intensivstation mit diesen ganzen Kabeln und so weiter, wie gesagt, ist natürlich auch nicht so leicht, dann sein Geschäft zu machen. Man ist eigentlich immer permanent auf fremde Hilfe angewiesen. Die Patienten wissen das natürlich auch nicht immer dann so genau wie vorher, wann sie müssen. Und dieser Patient hatte halt dann morgens, als wir mit der Visite gerade am Durchgehen waren, geklingelt, um seine Bettpfanne zu bitten. Aber das Pflegepersonal war halt gerade eingebunden an der Visite. Und dann kam uns eine relativ übel riechende Überraschung dann entgegen, als wir in sein Zimmer kamen und der Patient zeigte nur so wie selbstverständlich auf seine Mülltonne, weil er meinte, ja, es ist ja keiner gekommen. Dann habe ich mich da mal eben draufgesetzt und ja, es war auf jeden Fall eine ziemlich lustige Person, also wie er selber.
Lieblingspatient. Ach, das ist noch sehr lustig. Okay, ja dann, wenn ihr es so mit Humor nehmen könnt.
Es war ja zum Glück schon alles perfekt eingetütet und musste nur noch wieder in den Abfallschlund reingeschmissen werden.
Er hatte noch ein paar Hundebeutel, ja, von seiner flüchtigen Bekanntschaft aus dem Swingerclub mitgenommen.
Bestens ausgestattet auf jeden Fall, der Mann. Was ich dann auch noch so im Augenwinkel gesehen hatte, ist, dass er auf seinem Handy eine Gruppe gegründet hatte und in dieser Gruppe quasi dann die Theorie vertrat, dass sie immer noch alle in der Psychiatrie irgendwo gegen ihren Willen festgehalten wurden und dann versuchte halt mit anderen Patienten auf dem Wege in Kontakt zu kommen. Vielleicht waren es auch seine Bekannten oder so. Aber es war eine sehr, sehr seltsame Geschichte bei diesem Patienten.
Der hat das Delir gar nicht verlassen vielleicht.
Genau, also irgendwie war der da immer noch geistig und
ja. Eigentlich war er noch im Swingerclub. Ich komme von der Nummer einfach nicht mehr runter. Du merkst es, ja. Also.
Es war einfach zu gut.
David, du hast nun sehr lange studiert. 7 Jahre, hattest viele Praktika, viele Studentenjobs und wir haben noch lange nicht alles gehört. Da muss man eben in ganz vielen verschiedenen Bereichen sein Geld nebenher verdienen. Und richtig abenteuerlich wird es auch bei einigen Ärzten, wo du dann noch untergekommen bist und dort gejobbt hast. Und das hören wir in der nächsten Notaufnahmefolge. Magst du noch so lange warten?
Ja, ich glaube, das schafft man gerade noch so. Oh ja, wie fülle ich denn die Zeit?
Ja, ich würde sagen, du machst in den nächsten 2 Wochen einfach nochmal weitere Studentenjobs und dann gibt's nochmal 1-2 Geschichten mehr. Also, du hast noch viel zu erzählen. Ich werde schon mal kurz ein bisschen anreißen. Es geht ins Schlaflabor, Schönheits-OPs. Ganz interessant, was da so alles passiert. Auch bei Nebeneinkünften von manchen Medizinern vielleicht. So, das dann alles in der nächsten Folge. Und schön, dass du heute da warst, dass wir schon mal einen schönen Einblick bekommen haben. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, David.
Ich danke dir ganz herzlich, Ralf, und freue mich aufs nächste Mal.
Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei RTL Plus, Google Podcast und Deezer. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen, auch dort mal ein bisschen reinlinseln in die Pathologie. Und das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen fröhlichen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme@podever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
Diese Maschinen, die Patienten dann auch haben, die nachts so ein bisschen mithelfen, die beim Atmen auch zu behalten, die haben immer die ganze Stinkeluft dann rausgepustet und morgens kam einem dann immer der gesamte Mundatmen und der Lungeninhalt der Patienten entgegen.
Stinkeluft, das ist ja widerlich.
Genau.
Oh nein, also vom Schlaflabor, weil die alle diese Masken aufhaben und da was reinatmen und schlafen und am nächsten Tag wabbert überall irgendwo so alter Männergeruch durch die Gegend am End.
Das ist sowas ganz Eigenes, das möchte man nicht. Also das, ich habe den Geruch jetzt noch in der Nase, wenn ich daran denke.
Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pod Ever.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.